Deutschlandfunk, Andruck.
Geschichte, prägende Ereignisse, auch ein paar Statistiken, aber vor allem die Menschen und das Leben im Iran. Das ist der Stoff von Nathalie Amiris Buch über das Land. Sie hat lange dort als Korrespondentin gearbeitet, musste diesen Posten schließlich aufgeben, weil es zu gefährlich geworden ist. Dieser unfreiwillige Abschied liest sich ebenso deutlich aus ihren Zeilen wie der Respekt und die Zuneigung zur iranischen Bevölkerung, die in all den politischen Wirren und wirtschaftlichen Nöten einfach versucht, ihr Leben zu leben. Zwischen den Welten heißt Nathalie Amiris Buch, Untertitel von Macht und Ohnmacht im Iran. Ich habe vor der Sendung mit der Autorin gesprochen. Frau Amiri, der Buchtitel Zwischen den Welten, der könnte sowohl auf Ihre berufliche Situation passen, wie auch auf die Situation der Menschen im Land. Was ist gemeint?
Ja, das ist richtig. Es passt eigentlich auf beide Welten, auf beide Situationen. Aber der Titel, also Zwischen den Welten, war schon bezogen auf mein Leben zwischen Anti-USA, Anti-Israel-Demonstrationen in Teheran und innerhalb von 24 Stunden dann auf Bierbänken am Münchner Oktoberfest und dann da so einen Spagat hinzubekommen. Aber dann gibt's ja auch noch diesen Untertitel zwischen Macht und Ohnmacht und da geht's auf jeden Fall um die iranische Bevölkerung, um die Psyche der Menschen, dass sie immer wieder dachten, dass sie etwas schaffen, dass sie hin zu Reformen sich bewegen, dass sie dafür auf die Straße gehen und dann wieder merken, dass sie im Grunde genommen letzten Endes ohnmächtig sind. Aber das bezieht sich auch nochmal auf den Iran als Ganzes in seiner politischen, geostrategischen Lage, dass sie auch immer wieder versucht haben, mit dem Westen anzubandeln, immer wieder Teil des Westens zu werden und dann auch immer wieder enttäuscht worden sind und da auch immer wieder Macht und Ohnmacht gespürt haben.
Momentan in der Pandemie findet ja fast überall das Leben, das persönliche Leben im Rückzug statt, also in den eigenen vier Wänden. Sie heben jedoch hervor, dass es im Iran einen grundsätzlichen Unterschied gibt zwischen dem Privatleben und dem Leben im öffentlichen Raum. Worin besteht der genau?
Darin, dass wenn die Tür zugeht, die Menschen ein anderes Leben führen als das, das die Islamische Republik ihnen vorschreibt. Und das wirklich fast durchgehend. Also egal, ob ich bei ärmeren Leuten war, bei auch selbst religiöseren Leuten, als auch jetzt die ganz modernen, säkularen, die es zu großen Teilen im Iran gibt. Die Tür geht zu und jeder wird freier. Es ist ein ganz anderer Gesichtsausdruck zu sehen. Die Menschen nehmen ihre Kopftücher ab, also die Frauen. Draußen möchte die Islamische Republik etwas repräsentieren, was innen nicht mehr funktioniert. Und das war natürlich als Journalistin auch schwer, immer wieder das zu durchbrechen, weil die Islamische Republik schiebt uns da den Riegel vor und verbietet uns im Grunde genommen, das wahre Leben der Gesellschaft zu skizzieren und zu zeigen.
Wie islamisch sind denn noch die Einwohner der Islamischen Republik?
Es gab neulich eine Studie von zwei Iranern, die in den Niederlanden jetzt eine NGO haben. Diese Studie hat mit über 40.000 Menschen aus dem Iran über die sozialen Medien kontaktiert und wirklich aus allen Schichten, das betonen sie immer wieder. Und sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass nur rund 40% der Iraner sich als noch muslimisch verstehen. Im Umkehrschluss heißt es, 60% haben im Grunde genommen mit Islam nichts mehr zu tun und verpönen auch den Islam. Und das ist etwas, das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Ich bin in sehr, sehr vielen arabischen Ländern gereist und ich habe sehr lange im Iran gelebt. Und für mich ist Iran in der gesamten Region das unislamischste Land. Sie haben natürlich auch eine gravierende Geschichte durchgemacht mit der islamischen Revolution. Eine Revolution, die sie im Grunde genommen nicht islamisch angesehen haben, sondern alle Schichten. Also es waren 90-95% der Menschen waren auf der Straße. Aber sie sind auf die Straße gegangen, um mehr Freiheit zu bekommen. Dann wurde das Ganze islamisch und sie haben eine islamische Republik mit islamischen Gesetzen vorgesetzt bekommen und das hat sie sich abwenden lassen vom Islam, weil sie gesehen haben, wie die Machthaber im Namen des Islam ihre Macht ausnutzen.
Sie schreiben sehr ausführlich über die Revolutionsgarden, die inzwischen ein ganzer Machtapparat sind mit eigenen Wirtschaftszweigen zum Selbsterhalt. Das klingt wie eine sehr weitreichende, mafiöse Struktur, die mittlerweile die eigentliche Macht im Land ist. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, das würde ich so sagen. Die Revolutionsgarde hat die wichtigsten Bereiche an sich gerissen. Sie kontrolliert die Grenzen, sie kontrollieren die Meere, sie kontrollieren die Wirtschaft. 80% der Wirtschaft ist in den Händen der Revolutionsgarde. Jetzt in den kommenden Präsidentschaftswahlen am 18. Juni hat die Revolutionsgarde auch einen Kandidaten, wollen sie aufstellen, Hossein Dehghan, das war der ehemalige Verteidigungsminister unter Ahmadinejad, unter dem übrigens die Revolutionsgarde auch so enorm dann nochmal gestärkt wurde. Und wenn dieser Kandidat gewinnen sollte und er hat gute Aussichten, dann würde die Revolutionsgarde auch noch die Exekutive übernehmen. Also im Grunde genommen ein Putsch, ohne dass man ihn als Putsch benennt. Denn sie stammen ja aus dem eigenen System auch.
Welchen Einfluss hat denn der Revolutionsführer noch auf die Revolutionsgarden?
Also der Revolutionsführer Ayatollah Khamenei hat immer noch die Revolutionsgarde auf seiner Seite und das ist auch sein Bestreben, so weit ihnen auch Zugeständnisse zu machen, dass er selber seine Position nicht verliert. Und das hat er sehr gut geschafft. Er ist jetzt inzwischen 82. Er soll auch Prostatakrebs haben. Das heißt, es geht auch jetzt gerade im Moment um die Nachfolge. Und da scharren schon alle mit den Hufen und es ist ein enormer Machtkampf im Iran zu beobachten.
Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass das internationale Atomabkommen wieder belebt wird? Teheran geht da ja sehr selbstbewusst in mögliche Verhandlungen. Erst müssen Sanktionen fallen, erst dann gibt es Gespräche.
Also ich halte es nicht für so schnell umsetzbar, wie es eigentlich von großen Teilen Irans, der iranischen Politik und auch der Bevölkerung erhofft wurde, aber auch von der neuen Präsidentschaft unter Biden. Also Biden hat ja schon im Wahlkampf versprochen, dass sie zurückkommen zum Atomabkommen. Ich glaube, er hat etwas unterschätzt, wie schwer es sein wird, denn Iran sagt entweder JCPOA, also das Atomabkommen, so wie es war, oder keins. Es gibt kein JCPOA 2.0. Beide Parteien haben sich so viel Vorbedingungen schon wieder gestellt, dass man im Grunde genommen nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Denn Iran sagt, die Amerikaner sind ausgestiegen, also müssen sie vorher die Sanktionen wieder aufheben, die sie ja massiv eingesetzt haben. Und die Amerikaner sagen, Iran muss wieder zurückkommen zu dem Abkommen, wieder sich halten an die ganzen Richtlinien, denn Iran hält sich längst nicht mehr ans Atomabkommen. Iran zündelt und zwar nicht nur in Bezug aufs Atomabkommen, sondern auch in der Region. Es gab jetzt in letzter Zeit zu beobachten Angriffe auf ein israelisches Tankerschiff. Es gibt aber auch wiederum von den Amerikanern Angriffe auf iranische Stellungen in Syrien. Die Israelis bombardieren auch gleichzeitig iranische Stellungen in Syrien. Also im Grunde genommen ist ein Stellvertreterkrieg schon an enorm vielen Plätzen zu beobachten.
Was man bei Ihrem Buch auch rausliest, ist, dass Sie grundsätzlich skeptisch sind, was die Aufhebung von Sanktionen anbelangt, weil die Aufhebung das System mehr unterstützen könnte, als dass es dann der Bevölkerung nützt. Richtig?
Ja, also ich bin der Meinung, dass man entweder einen Vertrag wie das Atomabkommen erfüllt und zwar beidseitig und dadurch versucht auch vor allen Dingen die Zivilgesellschaft durch Kooperation, wirtschaftliche Kooperation zu stärken und den Iran so einzubinden, dass er auch gar nicht mehr raus will aus dieser Kooperation und diesen wirtschaftlichen Aufschwung auch nicht mehr so leicht aufgeben möchte. Die Iraner sind zweigeteilt. Die Iraner sagen zum einen, hoffentlich wird das Ganze wieder aufgehoben und wir können irgendwie wieder atmen und die Preise gehen wieder runter und wir können irgendwie ein normales Leben führen, weil die Iraner im Iran haben unglaublich unter den Sanktionen gelitten. Keine Jobs gibt's mehr. Eine Inflation von über 40%, Währungsverfall von über 300%. Also wirklich katastrophal. Dann gibt's aber Iraner im Ausland, die natürlich aus einer sehr bequemeren Situation heraus sagen können, nein, die Sanktionen waren doch perfekt, weil die Islamische Republik ist mehr denn je in die Enge gedrängt worden. Ihre Einnahmen wurden ihnen genommen und so wird eine Islamische Republik gesprächsbereiter gemacht werden. Und das ist eben diese zweigeteilte Meinung. Ich persönlich denke, dass wenn man die Sanktionen aufhebt, dann aber auch wirklich mit der Zivilgesellschaft sprechen muss, auch wirklich Kooperationen mit dieser eingehen muss und auch ihre Rechte in den Gesprächen mit den Machthabern dann vertreten muss und vor allen Dingen auch diese unglaublichen Menschenrechtsverletzungen, die in den letzten Monaten mehr und mehr zunehmen, also wirklich drastisch, die Hinrichtungen steigen und all das, Verhaftungen und so weiter, da muss man einfach auch klar Stellung beziehen und nicht nur einfach sagen, wir verurteilen das aufs Schärfste und das bleibt eine reine Worthülse.
Dass der Iran in der Pandemie besonders schwer betroffen ist, wurde ja schnell klar. Wissen Sie, wie es aktuell aussieht im Land?
Ich weiß nicht, welche Welle Iran gerade erfasst hat. Also im Grunde genommen hat es nie abgerissen. Es gab auch nie richtig strikte Maßnahmen. Das traut sich die Regierung nicht durchzusetzen, weil es einfach viel zu viele Menschen gibt, die abhängig sind von Tagelöhnerjobs. Dann hat die Regierung das ganze Regime im Grunde genommen die Bevölkerung viel zu spät darüber informiert, dass es das Virus gibt, weil man wollte, dass sie letzten Februar zu den Parlamentswahlen kommen. Danach sind die Zahlen exponentiell in die Höhe gestiegen. Und das heißt, die Situation im Land ist wirklich ganz, ganz schlimm. Iran ist eins der betroffensten Länder von Corona. Sie kriegen es nicht auf die Reihe, das Virus einzudämmen. Es hat auch noch keine Impfung stattgefunden. Es gibt keine richtigen Impfstrategien. Khamenei, der Revolutionsführer, hat jetzt verboten, dass man Impfstoff, also BioNTech und Pfizer, aus den USA bezieht und auch keinen Impfstoff aus Großbritannien. Das ist wieder diese alte Feindschaft zu diesen Staaten. Und da hat er aber einen massiven Shitstorm, kann ich das jetzt mal so nennen, in sozialen Medien von der eigenen Bevölkerung bekommen, weil sie gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass jetzt unser eigenes Leben weniger wichtig ist als die Feindschaft zu den USA.
Natalie Amiri war das und wir sprachen über ihr Buch Zwischen den Welten, von Macht und Ohnmacht im Iran. Soeben im Aufbau Verlag erschienen, 254 Seiten, 22 €.